Wir eröffnen jetzt die Fragerunde. Für all die, die das erste Mal hier sind, will ich das zu den Spielregeln noch mal kurz sagen. In unser aller Interesse bitte ich darum, dass maximal je eine Frage an einen Sachverständigen gestellt werden kann. Und es wäre erfreulich, wenn das Sätze wären, die mit Fragezeichen auch unproblematisch abgeschlossen werden können. Das heißt, dass es also keine Statements, sondern wirklich Fragen sind. Und an die Damen und Herren Sachverständigen gerichtet, die Bitte, dass man präzise gestellte Fragen auch möglichst präzise beantwortet. Das hilft uns allen gemeinsam weiter, denn die klimatischen Verhältnisse in diesem Raum sind nicht ganz so schön wie im Plenum des Deutschen Bundestages bei den anderen Themen. Deswegen ist uns an einer effizienten und zügigen Abwicklung allseits gelegen. Mit diesen Vorbemerkungen eröffne ich jetzt die erste Fragerunde. Und die erste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Dr. Günther Krings, CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte eine Frage an Herrn Professor von Dannwitz und eine weitere Frage an Herrn Professor Hoffmann stellen. Zunächst einmal meine Frage an Herrn Professor Dannwitz dreht sich um das Themenspektrum, was ja auch, glaube ich, mit am meisten angesprochen oder am meisten angesprochen worden ist, Artikel 23. Das Gesamtgefüge der Regelung zwischen Absatz 3 und 7 scheint ja relativ komplex zu sein. Wenn Sie vielleicht speziell zum Themenbereich Rundfunk noch einmal sagen können, welche Erfahrungen hier bisher bestehen und inwieweit aus Ihrer Sicht oder ob aus Ihrer Sicht die Verhandlungsposition Deutschlands auf europäischer Ebene, insbesondere durch diesen Artikel 23 Absatz 6, zu dem ja viele schon gesprochen haben, tatsächlich geschwächt werden würde. Meine Frage an Herrn Professor Hoffmann zum Themenkomplex Artikel 104b. Da haben Sie ja eben schon sehr klar etwas zu den Auswirkungen oder vielleicht zu den mangelnden Auswirkungen oder zu den übertrieben befürchteten Auswirkungen dieser Regelung für die Kulturförderung des Bundes gesagt. Vielleicht aber noch einmal die Frage, die Sie vielleicht dann noch mal beantworten zu der Themenstellung, würde Artikel 104b ein Verbot für die Kulturförderung des Bundes bedeuten und sind im Übrigen aus Ihrer Sicht negative Auswirkungen des neuen Artikel 104b auf die Kulturförderung des Bundes zu befürchten? Und ich würde mich freuen, wenn Sie im Zusammenhang der Beantwortung dieser Frage auch nochmal auf das Stichwort Eckpunktepapier eingehen, was ja für etwas Verwirrung gesorgt hat, vielleicht bei einigen als Stichwort in der Begründung, welche rechtlichen Auswirkungen oder welche rechtliche Substanz überhaupt die Erwähnung dieses Stichworts in der Begründung aus Ihrer Sicht hat. Dankeschön.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Herrn Staatssekretär Dr. Hoffmann-Köttig, Rheinland-Pfalz.
Meine Frage richtet sich an den Sachverständigen Professor Olaf Schwenke. Als Vertreter der Landesregierung, die mit Minister Professor Zöllner den dienstältesten Minister der Kultusministerkonferenz und mit mir den dienstältesten Staatssekretär in der Kultusministerkonferenz mit jeweils einer Dienstzeit von über 15 Jahren stellt. Was verleiht Ihnen eigentlich die Sicherheit, dass die vorgeschlagenen Regelungen eher zu Wechsel führen müssen, als wenn die Vertretung grundsätzlich durch einen Vertreter des Bundes wahrgenommen werden? Unter der Voraussetzung, dass sich die Ländergemeinschaft sehr wohl auch darüber verständigen kann, einen einheitlichen Vertreter zu nominieren.
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Hans-Joachim Otto, FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Stellungnahmen der Sachverständigen zu dem Komplex Artikel 23 Absatz 6 sind so deutlich ausgefallen, dass ich mich beschränken möchte, hier in meiner Frage auf das Kooperationsverbot nach Artikel 104b. Herr Professor Hoffmann, Sie haben uns gesagt, dass eine gemeinsame Kulturförderung von Bund und Ländern weiterhin möglich bleibe und auch auf das Eckwertepapier. Kollege Krings hat eben darauf hingewiesen. Damit befinden Sie sich, das will ich ganz klar sagen, im Einklang mit der Begründung des Gesetzentwurfs. Ich möchte Sie aber bitten, lieber Herr Professor Hoffmann, mit mir zusammen mal den Text, den Gesetzentwurf zur Hand zu nehmen. 104b Absatz 1. Ich lese langsam vor. Der Bund kann den Ländern Finanzhilfen, ich kürze ab, unter gewissen Umständen gewähren. Und jetzt bitte ich Sie, den Satz 2 mit mir gemeinsam zu lesen. Satz 1 gilt nicht für Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung der Länder. Meine ganz präzise Frage lautet, wie lässt sich Ihre Annahme, die im Einklang steht mit der Begründung des Gesetzentwurfs, vereinbaren mit dem Text des Gesetzes? Denn Sie haben in Ihrem Papier ja sehr deutlich gemacht, die Kulturhoheit der Länder besteht. Es ist, wie Sie schreiben, eine Gesetzgebungskompetenz, eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz, jedenfalls was die Kulturförderung betrifft. Wie lässt sich das vereinbaren? Und ganz konkret gefragt, Kulturstiftung des Bundes. Kulturstiftung des Bundes bewegt sich aus historischen Gründen nahezu ausschließlich im Bereich der Gesetzgebungskompetenz der Länder. Wie soll in Zukunft noch eine Kulturstiftung des Bundes möglich sein mit dem Satz 2 von Artikel 104b? Das würde ich gerne von Ihnen hören. Und da ich ja noch eine zweite Frage offen habe.
Das waren schon zwei Fragen, Herr
Kollege. Das waren zwei Fragen.
An einen
zweiten Sachverständigen. Herr Stegner,
Haben hier Spielregeln, die für alle gelten. Sie können entweder an je einen Sachverständigen eine Frage richten oder zwei Fragen an einen Sachverständigen. Aber eins und eins gibt zwei. Und insofern bitte ich sehr darum.
Wo ist meine zweite Frage? Die Frage lautet, wie ist die Vereinbarkeit zwischen Begründung und Wortlaut in 104b Satz 2? Das ist eine Frage. Und ich will auch keine zweite Frage stellen. Ich möchte nur Herrn Professor Mayer bitten, zu dieser Frage, zu der er bisher noch nicht Stellung genommen hat, auch noch Stellung zu nehmen. Vor allen Dingen, ich nenne Artikel 70 Grundgesetz, der nun mal eine grundsätzliche Kompetenzzuweisung enthält, Herr Professor Mayer. Dort, wo keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes begründet sind, haben die Länder halt die Gesetzgebungskompetenz. Deswegen würde ich gerne die Frage von Ihnen in der gewohnten Klarheit auch noch ein Sätzchen dazu gerne hören. Danke, Herr Vorsitzender.
Bitte sehr, Herr Kollege. Die nächste Frage geht an den Herrn Abgeordneten Ehrmann, SPD-Fraktion.
Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Mayer, auch im Kontext von 104b und dem Eckpunktepapier. Sie haben dargelegt, dass es originäre Hoheitsrechte gibt, sowohl auf der Länderebene wie auf der Bundesebene im Sektor der Kultur unterstellt. Das Eckpunktepapier würde die Interpretation dieser Befugnisse erleichtern. Wäre es eine Hilfe, dass sich die Länder und der Bund auf ein Quorum verständigen und ansonsten auf weitere enumerative Interpretationen, so wie es die schriftliche Stellungnahme von Herrn Professor Hoffmann nahelässt, zu unterlassen, um endgültig etwas stärker Klarheit in diese Beziehung hineinzubekommen?
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Runde geht an die Kollegin Frau Dr. Jochimsen, Fraktion Die Linke.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben uns geeinigt, dass Herr Professor Biski für die Linksfraktion die Frage stellt.
Das steht auf dem Zettel nicht, aber Sie mögen gerne fragen.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage um der Klarheit willen, und die stelle ich an Herrn Biski. Professor Schwenke und auch an Herrn Professor Scholz. Ist die Neufassung des Artikels 23 Absatz 6 aus Ihrer Sicht durchgefallen oder haben Sie eine bessere Formulierung als Vorschlag? Denn an diesem Artikel ist ja, wenn ich das recht gehört habe, fast übereinstimmend grundsätzliche Kritik geübt worden.
Vielen Dank. Damit beginnen wir die erste Antwortrunde. Und das Wort hat zunächst Herr Professor von Dannwitz mit der Antwort auf die Frage des Kollegen Krenks.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich möchte zunächst mal darauf hinweisen, welchen Gegenstand wir insofern eigentlich zu besprechen haben. Es geht um den Gegenstand Absatz 6, Satz 1, also um die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen ein vom Bundesrat beauftragter Ländervertreter die Außenvertretungsbefugnis des Bundes wahrnimmt. Das, was wir hier gehört haben, war viel grundsätzliche und weit gezogene Kritik daran, dass deutsche Interessen in Brüssel nicht hinreichend effektiv wahrgenommen werden. Das ist aber sofort sozusagen in eins gesetzt worden. Ich weise durchaus darauf hin, und solche Fälle sind publik geworden, dass auch bei reiner Bundesaußenvertretung aus rein koalitionspolitischen Gründen eine deutsche Position über einen erklecklichen Zeitraum in Brüssel nicht zur Verfügung stand. Solche Verfahren haben wir sehr häufig gehabt. Es geht aber bitte schön nicht um die Festlegung einer Position und die Durchführung einer Position, sondern nur um die Frage, ob die Übertragung auf einen Ländervertreter Ineffizienzen schafft. Das ist der Sache nach eine ganz andere Fragestellung. Das darf man nicht miteinander verwechseln. Und dann möchte ich jetzt bitte mal ausdrücklich zitieren, was wir denn gehabt haben. Wir haben gehabt, zwischen 1995 und 1997 haben wir 4 Fälle gehabt, in denen die Bundesregierung eine solche Übertragung abgelehnt hat. Beim Sokrates-Programm, beim Raphael-Programm zur Erhaltung des kulturellen Erbes, bei der Entschließung zu den Promotionsstudien und bei der Frage der Qualität der Hochschulbildung. Aus diesen 4 Verfahren würde die vorgeschlagene Verfassungsreform 3 Kollisionsfälle entfernen, weil sie der Hochschulbildung zuzuordnen sind. Diese würden also nicht mehr auftauchen. Insofern stelle ich fest, wäre eine größere Effizienz mit dem vorgelegten Vorschlag bewirkt. Seit 1968 haben wir insgesamt 8 Fälle gehabt. Davon hat in 3 Fällen die Bundesregierung der Übertragung an den Ländervertreter nicht zuzustimmen vermocht. Sie sehen, es handelt sich um eine Regelung mit einer vergleichsweise beschränkten Bedeutung. Insbesondere im Rundfunkbereich sind die Verhandlungen von deutscher Seite durch einen Ländervertreter geführt worden, regelmäßig mit Anwesenheit des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten bei den Abstimmungsfragen. Es hat insofern keine Anhaltspunkte für eine kompromisslose Haltung des Bundesrates gegeben, die mit der Verhandlungsführung in Zusammenhang stehen würde. Herr Kollege Scholz hat dann darauf hingewiesen, wie gut das österreichische Modell sein könnte. Ich habe ja selber betont, das ist das eigentlich zur Verfügung stehende Gegenmodell. Man kann entweder so vorgehen wie der Neufassungsvorschlag oder so vorgehen, wie Herr Kollege Scholz das hier noch einmal gesagt hat. Ich darf aber auch auf die Schwächen und auf die Gefahren hinweisen. Sie müssen das ja politisch entscheiden und diese Dinge abwägen. Die Schwächen dieses Vorschlages liegen doch nun bitteschön auch auf der Hand. Denn wenn der Bundesrat, das heißt die Länder und die eigentlichen Kompetenzinhaber, nicht in Brüssel mit am Verhandlungstisch sitzen, dann haben sie es doch ganz leicht zu sagen, ihr habt unsere Kompetenzen sozusagen für Silberlinge verschenkt. Und was werden sie denn tun, wenn dann dieses Recht aus Brüssel kommt? Werden sie es dankbar annehmen? Werden sie es loyal durchführen? Ich habe meine Zweifel, dass das so einfach sein wird. Ich glaube, es ist von der Lebenserfahrung vernünftiger zu sehen, dass man in Brüssel am Tisch einen bestimmten Kompromiss schließen muss und dann diesen geschlossenen Kompromiss auch zu Hause mittragen muss, weil man gesehen hat, es ist nicht mehr erreichbar. Das halte ich nach meiner Lebenserfahrung schlicht und ergreifend für vernünftiger. Vor diesem Hintergrund würde ich doch darum bitten, dass man diese Frage noch einmal näher untersucht. Zumal, und auch darauf möchte ich hinweisen, weil hier Rundfunk und Kultur besonders erwähnt wurden, insoweit ändert sich an der geltenden Verfassungsrechtslage nichts. Das ist die Fortführung der geltenden Verfassungsrechtslage. Und mich wundert schon, dass das alles auf einmal so furchtbar sein soll, wenn man seit 1993 jedenfalls in veröffentlichten Quellen dazu nichts gefunden hat. Also ich kann nur sagen, die Rolle des Ländervertreters ist veröffentlicht nicht kritisiert worden. Das, was ich in einer Dissertation habe untersuchen lassen, sind die einzelnen Vorlagen des Bundesrates. Das war sehr mühevoll. Daraus ergibt sich, dass der Bundesrat in verschiedenen Verfahren, ich kann das jetzt nicht im Einzelnen quantifizieren, aber in verschiedenen Verfahren eine Position eingenommen hat, die sich in Brüssel nicht durchsetzen ließ, aber der Bundesrat dann der Bundesregierung das Plazett gegeben hat, entsprechend zu verfahren, beziehungsweise selber so verfahren ist. Ich konnte da aufgrund dieser Information eine kompromisslose Haltung oder eine politische Handlungsblockade Deutschlands nicht erkennen. Und das ist lediglich der ganz einfache sachliche Grund, warum ich meine, dass hier viel Wirbel gemacht wird, ohne dass es von der Sache her notwendig ist.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Hoffmann auf die Fragen der Kollegen Krings, Otto und Ehrmann.
Herr Vorsitzender, Herr Krings, zunächst einmal, das Eckpunktepapier hat die rechtliche Qualität einer Beratungsunterlage in Verhandlungen zwischen mehreren Partnern. Hat keine Verbindlichkeit, hat weniger Verbindlichkeit, zum Beispiel als das ja auch nicht zustande gekommene Flurbereinigungsabkommen aus den 70er Jahren. Und insoweit bindet es als solches niemand. Die rechtliche Qualität des Eckpunktepapiers wird auch nicht dadurch verändert, dass es nun in der Begründung eines Gesetzestextes steht. Zumal es auch da ja nur eine indirekte Anführung ist, nämlich aus einer Koalitionsvereinbarung ist. Sie hat einerseits einen gewissen Sinn, aber im Sinne von juristischer Interpretation, auch anhand von Gesetzesmaterialien, könnte man eventuell sagen, das, was in dem Eckpunktepapier als unstreitig von beiden Seiten angesehen wird, wird von denjenigen, die die Gesetzesbegründung und die Gesetzesformulierung vorlegen, ebenfalls als unstreitig angesehen. Aber selbst dieser Schritt ist, wie Sie sich vorstellen können, unter Juristen umstritten, wie weit man auf Materialien Bezug nehmen kann. Der Sinn allerdings ist schon, dass man eben sagt, und diesmal, weil es ja eine gemeinsame Gesetzesbegründung ist, nicht nur von der Bundesseite, die die Koalitionsvereinbarung abgeschlossen hat, sondern auch mit der Länderzustimmung, dass es eben doch einen recht erheblichen Bereich Einvernehmens über die jeweiligen Kulturförderungskompetenzen beider Seiten gibt. Aber von rechtlicher, darauf kann sich niemand was kaufen. Im Grunde genommen, es ist ein politisches und für spätere Zeiten eventuell unter dem historischen Gesichtspunkt wichtiges Argument. Hinsichtlich des 104b Absatz 1 und das sogenannte Einmischungsverbot ist erstens mal doch festzuhalten, dass der Gesetzgeber, wenn er ein solches Papier, wie es jetzt mit dem Gesetzestext und der Gesetzesbegründung vorliegt, beschließt, dann ganz deutlich zu erkennen gibt, dass er diesen Text insgesamt und auch im Einzelnen nicht als relevant für Kulturförderung ansieht. Das ist zwar sicherlich auch nachher wieder interpretationsfähig, aber das ist die klare Aussage. Zweitens, wenn Sie sich den 104b 1 und den 104a Absatz 4 gegenwärtige Regelung ansehen, dann ist mir erstens mal nicht bekannt, dass bisher nach dem geltenden Recht, das von den Tatbestandsvoraussetzungen völlig identisch in dem Neuvorschlag ist. Nein, nein, die Tatbestandsvoraussetzungen sind voll wörtlich gleichbleibend wie in 104a Absatz 4. Das ist ja egal. Ist doch die Frage, ob überhaupt der Satz 1 schon Anwendung findet auf Kultur. Und wie gesagt, mir ist kein Beispiel bekannt, wo es eine Kulturförderung des Bundes gegeben hat, die sich auf 104a Absatz 4 gestützt hat. Bei, nehmen Sie doch die Voraussetzung, wo sollte denn das die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts und die anderen Voraussetzungen durch eine individuelle Maßnahme der Bundeskulturförderung irgendwo tangiert sein. Das heißt, das trifft überhaupt nicht, hat den Fall Kultur nicht betroffen und betrifft ihn auch weiterhin nicht, weil das nicht vorstellbar ist, dass eine kulturelle wichtige Förderung des Bundes nun das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht der ganzen Bundesrepublik korrigiert. Und drittens kommt noch hinzu, um jetzt auf den Absatz 2 auch an Sie, Herr Otto, gerichtet. Die Frage ist in der Tat, und das ist mir auch aufgefallen bei den vergangenen Anhörungen und den schriftlichen Stellungnahmen, Was sind eigentlich die in Absatz 1, Satz 2 genannten Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung? Dieses wird die gefundene Grundlage für viele juristische Streitereien sein. Nicht, weil an sich der Begriff ausschließliche Gesetzgebung der Länder streitig ist, sondern die Frage, welcher Anwendungsbereich, welcher Gegenstandsbereich ist jeweils gemeint. Wenn man, wie ich gehört habe, darunter verstehen will, dass ganze Bereiche, das Schulwesen, das Hochschulwesen und so weiter damit gemeint wären, dann gibt es einen solchen Fall gar nicht. Denn selbst im Schulwesen haben wir ja etwa mit der beruflichen Bildung Gesetzgebungskompetenzen des Bundes, die in das Schulwesen hineinwirken. Und das wäre gar nicht mehr abgrenzbar. Sinn macht es nur, und so sind auch all diese Gesetzgebungsgrenzziehungen zu verstehen, wenn nach der Systematik des Artikel 30 und des Artikel 70 festgestellt wird, ob in einem größeren Aufgabenfeld eine Teilmaterie dem Bund für die Gesetzgebung zugewiesen ist. Ob das nun eine normierte oder unnormierte Zuständigkeit ist, spielt in dem Sinne keine Rolle. Und alles das, was in dem größeren Aufgabenfeld nicht durch die Einzelnormierung als punktuelle Kompetenz dem Bund zugewiesen ist, also etwa im Hochschulbereich oder im Schulbereich, alles das ist ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder. Und nach diesem Motto kann man auch in der Kultur es teilen. Und da können Sie sich die einvernehmlichen Positionen aus dem Eckpunktepapier einfach ad oculos zur Demonstration nehmen. Aber ich gebe zu, wenn man daran geht, unter ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder, die Gegenstände der Ausschließung, wenn man die ganz breit zieht und sagt, also es gibt vielleicht 10 große Aufgabenfelder des staatlichen Handelns in der Bundesrepublik und davon gucke ich mir einen an, ist das eine ausschließliche Gesetzgebung des Bundes oder der Länder oder nämlich, das geht so nicht. Die Gesetzgebungskompetenzregelung nach dem Grundgesetz ist auf Einzelmaterien, die ganz unterschiedliche Reichweite haben und nicht auf gesamte Aufgabenfelder. Und insoweit, Herr Otto, es ist weiterhin von den unterschiedlichen Kompetenzen des Bundes und der Länder. Nehmen Sie zum Beispiel Weltkulturerbeförderung. Es ist völlig unstreitig, dass der Bund Zuständigkeiten für die Weltkulturerben hat, aufgrund der auswärtigen Gewalt, als auch die Länder, die Kulturstiftungen. Und die beiden können zusammenwirken. Da hat noch nie jemand was verfassungsrechtlich dagegen geschrieben. Das ist dann zwar eine Mischverwaltung, aber sie ist zulässig.
Vielen Dank. Jetzt kommt Herr Professor Mayer mit den Antworten auf die Fragen der Kollegen Ehrmann und Otto.
Ja, es konzentriert sich ja alles auf 104b 1 Satz 2. Ich darf zunächst mal sagen, dass bei all den Debatten übersehen wird, dass der 104b nicht mehr die alten Finanzhilfen des 104a4 sind. Denn in 104b werden nur zeitlich beschränkte Mittel erlaubt. Keine Dauermittel, wie das bei 104a4 üblich war. Zweiter Punkt, es werden nur degressiv zu gestaltende Mittel erlaubt. Alles das passt natürlich nicht auf eine Kulturförderung, die kontinuierlich sein will. Das heißt, der 104b Absatz 2 ist die wichtigere Norm. Der 104b Absatz 1 mit seinen Voraussetzungen passt überhaupt nicht mehr auf die neue Konstruktion. Denn wo wollen Sie die Abwehr der Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts durch begrenzte und degressive Bundesmittel abwehren? Das heißt, das ist auf die alten 104a4 zugeschnitten, auf den 104b neu passt er nicht. Und das heißt, eigentlich müsste klargestellt werden, dass hier eine Notfinanzierungskompetenz des Bundes ist. Das mal vorweg. Der zweite Punkt, welche Bedeutung nun der Satz 1, der Satz 2 von Absatz 1 hat. Der Satz 2 sagt eben nicht wie der 23.6, dass es auf die ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnisse ankommt, sondern auf die Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung. Die ausschließliche Gesetzgebung der Länder sind nicht formuliert, sind ungeschriebene Gesetzgebungskompetenzen nach der Systematik des Grundgesetzes. Alles, was nicht dem Bund zugeschrieben ist, haben die Länder. Und also würde eine strenge Regel, wenn denn überhaupt das unter 104a b fällt, bedeuten, dass der Bund natürlich nicht für die Schulen, also kein Geld in die Landesschulen stecken kann. Kein Geld in die Hochschulen, es sei denn, dass der 91b, der ja ein Sondertatbestand ist, das doch erlaubt, was er ja in weitem Sinne tut, nämlich soweit Forschung betroffen ist. Aber grundsätzlich eben nicht. Und jetzt im Bereich der Kunst gibt es eine ausschließliche Gesetzgebung über die Kunst. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, dass die Kunst kein ausschließlicher Gesetzgebungstatbestand der oder die Kultur der Länder ist, sondern ein Tatbestand, in dem sowohl der Bund ausschließliche Gesetzgebungskompetenz hat, nämlich Kraft Natur der Sache, Kraft seiner auswärtigen Kompetenz etc. und die Länder, nämlich im Übrigen, soweit der Bund keine Gesetzgebungskompetenz hat. Und jetzt ist die Frage, wie wirkt sich das auf die bisher praktizierte gemeinsame Finanzierung von Kunstaktivitäten. Wenn man es korrekt macht, bedeutet das, dass der Bund nur das bezahlen kann, was man gemeinsam macht, was an der Kunstsache, die man fördert, Bundesangelegenheit ist. Und die Länder dürfen nur das finanzieren, was Landesangelegenheiten ist. Da das bei der Kunst nur besonders schwierig ist, nehmen Sie doch mal eine Bundeskunsthalle, die sich nicht auf, was weiß ich, die Bundesgeschichte bezieht, sondern eine richtige Kunsthalle, ein Museum, ein Kunstmuseum, in dem der Bund sagen will, zur Gesamtrepräsentation eines Staates gehört, dass er ein ordentliches Museum hat. Da ist doch völlig klar, ob das nun ein Land, das Land Bayern dasselbe machen würde, mit denselben Bildern, oder der Bund, das ist dasselbe. Und beide könnten's. Weil die Bayern sagen, auch für ein Land Bayern, sie ist Kunst, die über Bayern hinausreicht natürlich, für das Kunstverständnis des Landes von Bedeutung, oder kann's von Bedeutung sein. Die Bayern werden ja nie sagen, oder die Schleswig-Holsteiner werden ja nie sagen, Kunst ist nur, was bei uns produziert wird an Kunst. Das wäre ja ein ziemlich eingeschränkter Kunstbegriff. Die Konsequenz ist, dass in diesem Bereich, und das habe ich versucht am Anfang ein bisschen klar zu machen, wir nicht mehr in den strikten Abgrenzungsfeldern sind, die wir sonst bei den Kompetenzen haben. Und deswegen ist das, was Bund und Länder gemeinsam organisiert haben, in aller Regel verfassungsrechtlich unbedenklich. Aber wenn Sie das über 104b laufen lassen wollen, haben Sie einmal die zeitliche Begrenzung, dann haben Sie die Degression, es muss evaluiert werden, das passt alles nicht, vorne und hinten nicht. Und dann müssten Sie sagen, was von diesem gemeinsamen Kunstprojekt ist eigentlich Bundeskunst und was ist Länderkunst? Das wäre also die Konsequenz daraus. Und die Frage ist also, ob man nicht die Sache mit der Kunstförderung nicht berühren sollte mit der neuen Regelung. Weil das viel zu kompliziert ist und die Streitigkeiten gehen ja lange und das Eckpunktepapier ist ja nur ein Versuch, über das sich klar zu werden, worüber man Klarheit verschaffen kann. Das heißt also im Aushandeln Klarheit verschaffen kann, aber im Übrigen das nicht hieran anhängt.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Professor Scholz auf die Frage von Herrn Biski.
Herr Biski, Sie haben mich gefragt, ob der neue 23.6 hier durchgefallen ist. Also die Zuständigkeit, die Kompetenz für solche Urteile ist mit Sicherheit nicht bei den Sachverständigen. Das ist Ihre Aufgabe, darüber zu judizieren, ob was durchgefallen ist. Sie haben mich zweitens gefragt, allerdings nach einer Formulierung. Ich darf Sie zunächst einmal einfach der Einfachheit halber verweisen auf eine Stellungnahme, die ich unter dem 14.05.2004 als Kommissionsdrucksache 0040 in der Föderalismuskommission abgegeben habe. Da habe ich einen kompletten Regelungsvorschlag unterbreitet. Aber dass es relativ einfach ist, ich will Ihnen einmal vorlesen, den Artikel 23d Absatz 2 der österreichischen Bundesverfassung. Da heißt es, liegt dem Bund eine einheitliche Stellungnahme der Länder zu einem Vorhaben im Rahmen der Europäischen Union vor, das Angelegenheiten betrifft, in denen die Gesetzgebung Landessache ist, so ist der Bund bei Verhandlungen und Abstimmungen in der Europäischen Union an diese Stellungnahme gebunden. Der Bund darf davon nur aus zwingenden außen- und integrationspolitischen Gründen abweichen. Der Bund hat diese Gründe den Ländern unverzüglich mitzuteilen. Herr von Danwitz, gerade der letzte Punkt, den haben Sie natürlich übersehen, indem Sie sagen, das sei fundamental eine andere Regelung. Das gesamte System Artikel 23a folgende, interessanterweise ist ja auch hier der 23 bei den Österreichern. Das ganze System der 23a folgende unterscheidet sich vom deutschen System nur in dieser einen Frage. Nämlich, wer spricht in Brüssel? Sonst nicht. Und ich glaube nicht, dass es zu den von Ihnen eben prognostizierten Problemen kommen kann, weil die Länder eben hier natürlich, der Bund hier den Ländern gegenüber natürlich nicht nur in der entsprechenden Informations-, sondern auch in der Kooperationspflicht ist. Alles das findet sich im Grunde auch schon im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur EG-Fernsehrichtlinie, in dem das Bundesverfassungsgericht auch sehr klar und nachdrücklich betont hat den Grundsatz der Bundestreue. Natürlich ist das alles, und da steht das alles ganz entscheidend, der Pflicht zur wechselseitigen Rücksichtnahme nach Maßgabe des Grundsatzes der Bundestreue. Das ist doch ganz klar. Danke.
Vielen Dank. Die Antwortrunde beschließt jetzt Herr Professor Schwenke mit den Antworten auf die Fragen der Kollegen Biski und Hoffmann-Göttich.
Herr Vorsitzender, ich kann auf beide Fragen kurz antworten. Die erste Frage, warum bin ich so gewiss, dass der Ländervertreter die Aufgabe, die er in diesem Gremium der Kultusministerkonferenz haben würde, nicht adäquat wahrnimmt? Die Erfahrung ist die erste Antwort. Die Erfahrung, die im Europarat über viele Jahre gemacht worden und sogar mit Fragestellungen, die kulturelles Erbe angeht, selbst dort, wo eigentlich man sagen müsste, das ist keine Frage, die nun wirklich ins Hochkulturpolitische geht, sondern eine mehr Fachfrage, haben die Länder eine Abstimmungsrunde teilweise während der Sitzung haben wollen. Mit anderen Worten, es ist wieder kein deutsches Votum erfolgt aus diesen Gründen. Also das ist die Erfahrung. Das Zweite ist, ich habe auch erlebt, dass Länder sich geeinigt haben, dass sie nicht alle halbe Jahr wechseln, sondern dass sie eine längere Zeit einen kompetenten, in der Regel Beamten, nicht etwa einen Minister, dorthin delegieren, der für sie gemeinsam spricht. Das ist dann wieder abgeschafft worden, denn immerhin, sie haben ihre Verpflichtung für ihr Land, für ihr Ländle. Und das ist eine andere Dimension, eine notwendige und eine ganz wichtige als die europäische. Und deswegen meine ich, hat es sich bewährt, wenn bundesseits gesprochen wird. Und ich möchte auch hier in diesem Zusammenhang, ich habe es vorher nicht erwähnt, die doch sehr viel positivere, akzeptable Regelung der Österreicher, darüber sollte wirklich ernsthaft nachgedacht werden. Ich habe eine kleine Beobachtung, die ich noch gerne mitteilen will. Als der Bundesrat Herr Ministerpräsident Teufel nominiert hatte für den Konvent und die Beratung, da hat er zunächst alles das gesagt, was länderseits ein Vorbedingung, ein Vorbehalten im Blick auf eine Kulturpolitik der EU sammelt. Als er aus diesen langen Beratungen rauskam, hat er wie alle anderen auch die zitierten Sätze mit unterschrieben, weil er eingesehen hat, das ist eine europäische Kompetenz, eine Notwendigkeit, und auf die kann man, denke ich, am sinnvollsten auch bundesseits reagieren. Die Frage von Herrn Biski, ganz einfach. Es hat sich bis jetzt, nach meiner Beobachtung, gar nichts bewirkt, und dieses, oder jedenfalls nur ganz minimal, dieses Gesetz, dieser Gesetzesvorschlag verschärft die Situation noch, weil aus dem soll ein Wird wird, also die Bundesrepublik, die Bundeswirt, die Wahrnehmung der Rechte und so weiter vom Bund auf einen Bundesrat benannten Vertreter der Länder übertragen. Vorher hieß das soll, das heißt, die Möglichkeit, dass das nicht geschieht, war noch gegeben. Hier ist es zwingend, und das halte ich für eine außergewöhnliche Verschlechterung. Danke.